Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Anfang.
Hast du gesehen, was hier steht?
Nein.
Das wollte ich dich nämlich fragen, ob du den wutschnaubenden Rob Habeck gesehen hast.
Ja, den habe ich gesehen.
Anfang. War schön. da sind wir gleich beim Thema Wirtschaft. Ja, mal wieder die Konjunkturprognose nach unten korrigieren müssen.
Lass mal mit was Positivem anfangen.
Mit was Positivem.
Erstmal jetzt hier in eigener Sache.
Ja, was
Schönes. Leute, wir stellen ein. Ihr könnt für uns mit uns arbeiten.
Anfangen.
Und zwar, das weiß ich sogar. Ich habe gerade noch eine E-Mail-Adresse
eingerichtet.
Die werde ich jetzt hier einblenden. bewerbung.lockerroom@gmail.com. Da könnt ihr eure Bewerbung einreichen, wenn ihr. Und jetzt kommt's, das Große. Eigentlich suchen wir in allen Bereichen etwas.
Wir suchen Hofnarren, Pausenclowns.
Nein, jetzt mal ehrlich. Also, wenn ihr im Bereich Social Media begabt seid, Social Media Management, wenn ihr im Bereich Content Creation fit seid.
Texte schreiben zum Beispiel.
Alles. Wenn ihr journalistisch bewandert seid, machen. Wenn ihr ein Organisationstalent seid, Thema Buchhaltung etc., bewerbt euch. Also wirklich, wird der erste Link unten sein. Unsere Adresse, wo ihr eure Bewerbung, Initiativbewerbung reinschicken könnt. Ja, und wirklich hier in München, in einem schönen, schönen Studio, ob es dann remote ist oder von wo aus, da finden wir Lösungen. Wenn ihr Bock auf das Projekt habt, wenn ihr den Content feiert und das gemeinsam mit uns größer machen wollt, freuen wir uns jetzt sehr, sehr, sehr auf eure Bewerbung.
Und es ist natürlich super, wenn ihr euch mit Aktienwirtschaft auskennt, aber es ist kein Muss. Also es ist natürlich schön, können wir super brauchen, aber wenn ihr jetzt da nicht ganz tief drin seid, dann, ja, Sinan hat es gerade schön erklärt, ist vielleicht eine andere Position für euch genau die richtige.
Also genau.
Überlegt euch einfach, was ihr einbringen könnt oder wollt und dann schauen wir einfach mal.
Ja,
ich freue mich umso mehr, denn dann hoffentlich kann ich mich dann noch mehr auf meine Guru-Tätigkeit konzentrieren. Ich bin jetzt wieder voll im Game, ich meditiere jetzt sogar wieder. Und es ist krass, wie schnell das auch, also ich bin tatsächlich beeindruckt in den letzten Wochen, wie schnell man in manche Sachen reinkommt. Laufen, meditieren, also man muss, also gut, die ersten 1, 2, 3 Mal so, aber es ist erstaunlich. Aber vielleicht bin ich richtig ausgeglichen im Januar.
Freut mich.
Bin ein, wie sagt man, nicht Guru, wie sagt man denn, ein
Buddha?
Die Yogi, wollte ich sagen. Oder wie sind denn die so, Ja, nee, wirklich krass. Jetzt mal Spaß beiseite. Wir werden ja bald mit Lea Feder auch sprechen.
Ja.
Spannendes Interview, also Way to Win. Wir werden ja gecoacht seit, jetzt sind es schon 2 Monate, glaube ich, sowas, oder? Und die Ergebnisse sind wirklich super. Also Fitness ist viel, viel besser. Wir haben ja auch diesen Ring hier, den Aura Ring. Und es ist auch wirklich von den Werten her Blutdruck, Herzfrequenz, Variabilität. Das hat auch Brian Johnson, über den wir vor kurzem gesprochen haben, hier der ist vielleicht ein bisschen übertreibt mit seinen 500 Pillen und allem. Der hat das neulich auch getwittert von seinem Sohn, ganz stolz, dass der so eine große Herzfrequenzvariabilität hat. Meine ist auch schon deutlich besser geworden. Die sind schon immerhin bei 50, aber da geht noch einiges. Also, ich bin beseelt. Und ich kann mich gar nicht mehr aufregen, weil ich so beseelt bin.
Das freut mich sehr.
Was brennt denn dir sonst noch auf den Nägeln?
Ja, ich habe mich gestern Abend sehr belustigt auf der Couch, muss ich sagen. Nee, ich war wirklich auf der Couch. Ich meine, ihr werdet es ja mitbekommen haben, was da gestern, wir nehmen das jetzt am Donnerstag auf, was im Deutschen Bundestag los war.
Das ist der 30. oder?
Ja. Denn es war eine parlamentarische Abstimmung hat stattgefunden. Punkt.
Ja.
Das kann man eigentlich so zusammenfassen. Nein, nochmal für alle, die hinterm Mond leben. Es gab einen Antrag der CDU zu einer Verschärfung der Migrationspolitik, der jetzt noch nicht bindend ist. Das kommt erst am Freitag. Was war so eine Richtungsweisung? Und er hat die Mehrheit geholt mit Stimmen der AfD.
Ganz knapp aber.
Ja, mit Stimmen der AfD und mit Stimmen der FDP. Und dann, was folgte, war der absolute Meltdown der links-grünen Politikerkaste. Das war wirklich Wahnsinn. Und ich möchte starten, weil ich habe mir meine Lieblingstweets habe ich mir gescreenshottet, bei denen ich teils schmunzeln musste, teils auch ein bisschen irritiert war. Ich möchte starten eigentlich mit dem wichtigsten Mann in unserem Land, mit Olaf Scholz.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Der getweetet hat oder auf X etwas verfasst hat, ich werde noch eine Zeit brauchen zu verarbeiten, was wir heute gemeinsam erlebt haben. Wir haben eine parlamentarische Abstimmung erlebt. Das ist eigentlich ein absoluter Standardprozess. Dieser Tag wird sicherlich von manchen als historisch beschrieben werden. Eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Das erste Mal ist im Deutschen Bundestag ein Antrag mit einer Mehrheit beschlossen worden, die auch von der AfD getragen wurde. Dies ist ein schlechtes Zeichen für das Parlament und für unser Land. Hashtag Mitte statt März. Ich habe mir gedacht, ich glaube, das ist dieser Hashtag ist das Einzige, was sie in den letzten Tagen als also konstruktiv irgendwie zu der ganzen Thematik beigetragen haben.
Also ich finde, ja, ich habe mir vorgenommen, ich will da jetzt gar nicht so in die Details gehen und mich da so abarbeiten. Dafür bin ich jetzt viel zu entspannt, sondern du hast es ja gerade schon schön eingeleitet. Die Frage ist ja immer, wenn man mal einfach der Schleier des Unwissens, das ist, finde ich, mal eine schöne Herangehensweise. Ich bin jetzt ein Alien, blicke von oben drauf, was ist passiert? Du hast es gerade gesagt, eine Abstimmung im Bundestag. Die AfD hat mitgestimmt. Es ist ja auch sehr amüsant, wenn man es dann sieht auf Twitter, zum Beispiel bei SPD-Politikern, wenn Kontext hinzugefügt wird, dass auch bei der SPD schon sehr oft die AfD, da gibt es auch viele Beispiele, zugestimmt hat. Da gab es keinen Aufschrei. Also wenn man das einfach mal ganz nüchtern betrachtet, dann ist es natürlich schon faszinierend. Mein Fundstück hier ist auch, ja, ich finde es auch amüsant, auch wenn es irgendwo bedenklich ist. Hier, Frau Hasselmann hat einen rausgehauen. Ungeheurer Vorwurf, die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Hasselmann, hat die FDP ins rechtsradikale Lager sortiert. Nach dem Abstimmungserfolg der CDU gegen Rot, Grün und Linke in der Asylfrage sagte sie, die FDP habe sich rechts von der CDU und der AfD einsortiert. Naja, also da ist gerade viel Spannendes unterwegs. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, das alles ein bisschen einfach, man muss da einfach so einen gewissen Abstand finden. Ich will mich da gar nicht mehr so abarbeiten dran. Wir versuchen ja wirklich, das nüchtern zu betrachten. Ja, und dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass ich es tatsächlich gut finde, wie es Merz ja auch gesagt hat, dass man einfach mal sich vielleicht auf Prozesse, auf ja auch das, was offensichtlich einige in Deutschland wollen, konzentriert und raus aus diesen taktischen Spielchen. Und ich finde halt, dass man manche Sachen oft größer und stärker macht, je mehr Wert man ihnen eigentlich verleiht.
Ich möchte doch ein, zwei Dinge noch dazu sagen. Das allererste, was mir wichtig ist, ist, es ist mal wieder klar geworden, dass wir wieder nicht auf der Inhaltsebene argumentieren. Wieder nicht.
Olaf Scholz hat, das hast du doch gerade noch gesagt, wie war das Zitat?
2023 zur Thüringer Zeitung, man solle sich nicht abhängig davon machen, ob die AfD mit einem stimmt oder nicht.
Genau, das wäre jetzt ja die Inhaltsebene.
So, das wäre die Inhaltsebene. Das hat er vor zwei Jahren genauso gesagt. Daran kann er sich jetzt nicht mehr erinnern.
Das ist ja überraschend.
Nein, es ist, und das hat mich auch bei den politischen Talksendungen in den letzten Tagen echt mal wieder nicht überrascht, aber dennoch schockiert. Es ist so eine Dauerschockstarre, in der ich mich befinde. Es wurde bei Lanz und sonst wo eigentlich nur darüber diskutiert, ob es okay ist, einen Antrag einzubringen, der von der AfD unterstützt werden könne. Es wurde nicht über den Antrag per se gesprochen. Wenn wir auf dieser Inhaltsebene waren, dann ging es halt nur ganz schnell immer nur, ja, geht rechtlich eh nicht. Dazu habe ich auch da wieder Schleier der Unwissenheit eine Frage. Wenn man gegen illegale Einwanderung vorgehen will, wie kann das gegen geltendes Recht verstoßen? Also das ist mir bis heute nicht klar. Egal. auch das ist wirklich egal. Das viel Größere ist ja, und der gemeine Zuseher und Zuhörer wird mittlerweile meine Kritik am System da, an dem Polittheater erkennen. Wenn ich als Oppositionspartei nicht mehr Anträge nach meiner eigenen Überzeugung einbringen kann, und sie vorher mit der Regierungspartei absprechen muss, weil das fordern die Grünen und die SPD, was habe ich denn für eine Demokratie? Also wenn ich als Opposition nicht mehr frei entscheiden kann, ob ich einen Antrag reinbringe oder nicht. Und es heißt, nee, das müssen wir vorher absegnen und dann können wir es einbringen. Das ist de facto, also das ist diametral, spricht das gegen eine Demokratie, in der wir sind. Und da hat sich die CDU jetzt mal von befreit, hat einen ganz normalen demokratischen Prozess angeregt. Sie haben eine Überzeugung, haben den eingebracht und er hat eine Mehrheit gewonnen. Das sind erstmal die Fakten. Und was mich dann, und darüber habe ich heute Nacht viel drüber nachgedacht, beschäftigt hat, ist, dann heißt es immer, ja, sie haben die demokratische Mitte verlassen. Immer das Wort, die Mitte. Wer definiert denn, was die Mitte ist?
Ja, es ist natürlich spieltheoretisch sehr schlau, wenn ich mich selber als Mitte definiere, weil dann kann ich sagen, jeder, der nicht ich ist, ist nicht die Mitte und ist dem deswegen halt falsch sozusagen.
So, und ich war dann irgendwann, weiß ich nicht, so im Halbschlaf auf dem Trip. Definiert jetzt die Mitte, wer die Ränder sind, oder definieren die Ränder, was die Mitte ist? Ich glaube, die Ränder definieren, was die Mitte ist. Und wenn ich mir das so ansehe, dann würde ich sagen, ist die SPD und die Grüne, gerade in der Migrationsfrage, sind die ein Extreme? Und das sage ich jetzt nicht, weil ich die Haltung von CDU und AfD befürworte. Das sage ich, wenn man sich die Schwesterparteien der Grünen und der SPD in anderen europäischen lupenreinen Demokratien ansieht, dann sind sie dort auf einem ganz, ganz extremen Weg. Die Sozialdemokraten in unseren Nachbarländern, die sind viel, viel weiter in der Mitte im Thema Asylpolitik und sonst was, als Dänemark die SPD zum Beispiel, hierzulang. Ja. So, und das wurde ja jetzt auch endlich mal angesprochen. Vielleicht hat Herr Lindner da mal bei uns zugehört. Und das ist ein trojanisches Pferd, wenn behauptet wird, wir seien die Mitte. Weil das ist die Grüne und die SPD-Partei, die sind in diesen Fragen definitiv nicht die Mitte. Und das hat Herr Merz auch angesprochen. Es ist eine kleiner werdende Minderheit an einem Rand. Und wenn man sich die Umfragen in Deutschland ansieht zu diesem Fünf-Punkte-Plan, dann muss man sagen, egal welches Umfrageinstitut das war, die Mehrheit der Deutschen befürwortet diesen Plan. Das ist die gesellschaftliche Mitte, in der wir uns bewegen. Und da sind nun mal SPD und die Grünen eine Randerscheinung.
Und da auch mal wieder dieses Ad hominem zu nehmen, Scholz hatte ja dieser berühmte Spiegeltitel, da hat er ja quasi geredet wie, ja, kann man jetzt sagen, vielleicht wie jetzt Merz, relativ ähnlich, hat er damals gesagt, wir müssen konsequent abschieben. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das gemacht wurde, oder ich will es jetzt gar nicht werten, aber trotzdem, da sieht man ja auch wieder, manche dürfen Dinge, andere dürfen sie nicht. Also es wird ja oft gar nicht die Handlung oder der Fakt an sich bewertet, sondern es wird halt irgendwie irgendwas bewertet, und das finde ich auch ein bisschen schwierig. Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, was mich auch so stört, ist dieses, dann heißt es, es wird gar nicht über das Thema diskutiert, über Lösungen oder auch über Probleme, sondern es heißt wieder jetzt hier, ja, es geht sowieso nicht. Und das ist das, worüber auch wir letzte Woche gesprochen haben, dieses europäische Problem, diese europäische Krankheit, egal wo wir hinblicken, ob es KI ist, ob es andere Themen sind, es heißt immer, ja, wir können eh nichts ändern. Und ich finde das auch so amüsant, weil man müsste sich das mal genauer anschauen, wenn man mit den Leuten spricht, dann hört man immer ganz gerne, naja, EU, klar, Vorschriften, Probleme, aber zum Beispiel in Italien, da hält man sich halt nicht so dran. Und man fragt sich schon teilweise, warum funktioniert es bei anderen Dingen besser, in anderen Ländern zum Beispiel, oder warum machen die gewisse Sachen ganz anders, obwohl es ja theoretisch auch nicht gehen kann, weil es ist ja eigentlich theoretisch dasselbe, es ist ja EU. Und das ist auch so ein Problem. Also wir müssen immer mal drüber nachdenken, ob wir einfach uns zum Affen machen, weil wir uns an Regeln halten, an die man sich, ich sage es mal überspitzt, gar nicht halten muss. Oder man muss einfach auch mal die Regeln dann überdenken. Denn das ist schon ein Riesenproblem. Also das ist natürlich auch eine bequeme Ausrede, dass ich immer sage, ja, das geht nicht von der EU. Das stört mich auch extrem, weil also dieses EU-Bashing in gewisser Weise, kommt mir das manchmal auch so vor. Es ist einfach eine bequeme Ausrede, zu sagen so, ja, wir können eh nichts machen. Schuld ist die EU, und hier, da gibt's irgendwo eine Vorschrift. Ja, dann überlegt euch, wie ihr es trotz Vorschrift macht, oder setzt euch dafür ein, dass die Vorschrift geändert wird. Also das ist mittlerweile auch schon ein Treppenwitz. Also das heißt einfach, ja, also eigentlich können wir können auch morgen aufhören, weil wir können auch sagen, ja, geht nicht. Gibt's eine EU-Vorschrift? Nein. Das ist doch ein Witz.
Diese Regel ist Regel-Mentalität ist der Untergang unserer deutschen Gesellschaft. Ich sage das immer wieder. Es ist ein Graus. Eine Anekdote. Ich hatte die mal vor einem Jahr erzählt oder so, die das aber super beschreibt, auf welchem Niveau wir sind, und das kann man auch hochskalieren dann auf höchste europäische Ebene in dieser Fragestellung. Ich hatte eine Drohne ausgeliehen bei einem Verleiher, der das anbietet. Mein Vormieter, ich hatte einen Kundentermin, wichtig. Wir waren dann in einem Schweizer Berglandschaft, wo wir die Drohne fliegen mussten. Mein Vormieter hatte sich vergessen auszuloggen. Das bedeutet, ich konnte nur 5 Flüge machen. Dann hat sich die Drohne ausgestellt und konnte nicht mehr betrieben werden. Ich beim Kunden, alles gut, wollen starten. Wir hatten ja vorher Testflüge. geht nicht. Stand, geht nicht. Der Vormieter muss sich ausloggen. Ich habe ja keine Ahnung, wer der Vormieter ist. Das lief alles online über Post. Dann rufe ich im Kundenzentrum an von diesem Verleiher, Kundensupport. Und der geht dann in den Fall rein, in das Gerät und sagt, ah ja, ich sehe es hier. Hier, der ist noch drin. Ich so, ja, können Sie den bitte rausnehmen? Nein, das geht nicht. Datenschutz. Dann sage ich ihm, hören Sie, ich bin hier gerade beim Kunden, wir müssen jetzt wirklich drehen. Sorry, geht nicht. Ich so, können Sie das denn? Ist es denn möglich? Ja, ich könnte es Ihnen rausnehmen. Hin und her, ich wurde dann auch ein bisschen ungehaltener, das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Bei seinem Chef, also dann wurde ich weitergeleitet. Nee, das können wir alles nicht machen. Dann habe ich gesagt, okay, können Sie mir den Kontakt geben von dem Herren, dass ich ihn bitten kann, weil der muss von seiner App. Nein, geht nicht. Nein.
Das geht erst recht
nicht. Nein, geht nicht. Wir müssen eine Mail dahin schreiben an den Herren. Ende der Geschichte war, ich konnte den Kundentermin nicht wahrnehmen. Kein Scherz. Umsonst in die Schweiz gefahren. Und dann wieder zurück. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Leute, die sich hinter Artikeln und Regeln verstecken, weil es heißt, ich muss selber nicht nachdenken, ich muss selber keine Verantwortung übernehmen. Und das ist dann auf höchster Ebene genau das, was wir jetzt sehen. Dieses Thema, es geht nicht, weil diese Gesetze da sind, ist ein Riesenproblem, was wir in Deutschland haben. Und man kann von Donald Trump halten, was man will. Ich bin jetzt kein Donald Trump-Fan. Wie er sich am ersten Tag hinsetzt und Dinge dann einfach macht, von denen man immer dachte, das geht doch gar nicht. So ein bisschen, so eine ganz kleine Scheibe sollten wir uns davon mal abschneiden. Aber das beginnt in dem Mindset, in dem Denken der Menschen. Und da sehe ich wirklich schwarz. Ich weiß nicht, wie wir diese Regel-ist-Regel-Bürokraten-Denke uns selber austreiben. Ich weiß es nicht.
Ich finde das sehr spannend. Das haben wir ja letzte Woche auch Lanz und Precht besprochen. Und Precht ist ja nicht nur kein, wo man sagen kann, der ist kein Trump-Fan, sondern ich kann sagen, er findet Trump schrecklich. Der ist ja politisch, ich finde ihn gut, weil er, finde ich, ist schon sehr mental flexibel, aber man merkt schon, dass er zum Beispiel die FDP nicht abhaben kann, nee. Trump auch nicht. Und es ist ja auch okay. Aber umso interessanter finde ich es, dass dann ein Precht sagt, dass Trump eine Sache zeigt, und zwar, dass man Dinge ändern kann. Und das ist ja für alle Parteien, für jeden Menschen im Endeffekt interessant, weil er zeigt, dass diese ganzen Sachen, dieses wir können nicht, es geht nicht, und Precht hat das ja schon ausgeführt, dass wir uns in Demokratien, gerade auch in Deutschland, daran gewöhnt haben, eigentlich so richtig ändern können wir gar nichts. Und das, muss ich sagen, allein das, wenn man sich mal überlegt, das ist schon stark. Ich muss bei Lanz und Precht aber auch noch eine Sache sagen, das ist teilweise schon abenteuerlich, wenn man merkt, was dann für ein Unsinn verbreitet wird, wenn man sich mit Sachen nicht so richtig auskennt, weil die haben ja das letzte Mal drüber gesprochen, sozusagen die neue Oligarchie Trump, dann hier die Bros jetzt, Musk, Zuckerberg, Bezos, stehen alle stramm, ob sie jetzt das machen, weil sie ihn mögen oder weil sie sich halt denken, ja gut, müssen wir jetzt machen, beziehungsweise wir haben Vorteile dadurch, ist ja auch erstmal wurscht. Da befürchten jetzt viele quasi, der Geldadel, die machen das jetzt unter sich aus und das gefährdet die Demokratie. Darüber will ich jetzt gar nicht sprechen. Das ist vielleicht auch mal ein spannendes Thema. Das kann man vielleicht auch mal vornehmen. Finde ich interessant, ob das eine Gefahr ist. Also ich sehe auch bei dem großen Reichtum, das kann man nicht wegdiskutieren. Mir ist es grundsätzlich wurscht. Ich finde, jeder kann so viel Geld haben, wie er will. Beim Thema Macht, das ist natürlich, da muss man sagen, das ist einfach ein Fair Point, zu sagen, irgendwann wird es natürlich Wahnsinn, wenn jemand so viel Geld hat, dass er halt dadurch massiv Einfluss gewinnen kann. Das, finde ich, ist ein fairer Punkt, über den man diskutieren kann. Aber das ist jetzt eine andere Baustelle. Und es ging dann auf jeden Fall um Peter Thiel, der ja bekannt ist für diesen Ausspruch, Competition sucks. Und daraus wurde dann gemacht, oh, da sieht man ja schon, wo es hingeht. Peter Thiel will quasi Konkurrenz abschaffen. Also es geht quasi darum, dass die Bros sich hier alles unter den Nagel reißen und alle anderen rausgedrängt werden. Und das, also über Peter Thiel, dass der streitbar ist, ich will jetzt gar nicht Peter Thiel verteidigen, aber in diesem Punkt, das ist natürlich schon wirr, solche Konstruktionen da draus zu machen, so nach dem Motto, Peter Thiel will jetzt Konkurrenz abschaffen und will nur noch Monopole für die Supermilliardäre. Natürlich will jeder Unternehmer nicht 500 Konkurrenten haben, die vielleicht auch noch das identische Produkt haben und wo die Margen so gering sind, sag ich mal so Klassiker Lebensmitteleinzelhandel. Ja, das ist doch, nee, das ist doch geschenkt. Also da jetzt daraus zu machen, die wollen die Konkurrenz abschaffen und die wollen quasi nur noch unter sich,
Wow, also da habe ich mir gedacht, da merkt man schon,
nee,
ihr wisst jetzt über das Thema eher weniger.
Das geht sogar weiter. Also die Aussage, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie von Lanz oder von Precht oder von Bayern kam, das grenzt an Verleumdung, weil ich habe den Vortrag, also der hält ja viele Vorträge davon, einen habe ich mir angesehen.
Ist ja auch schon uralt. Das wurde auch ja so getan, als hätte er das jetzt vor kurzem gesagt. Das ist ja schon alter Hut.
Es geht einfach um die Sache, dass sich Unternehmer ein Geschäftsmodell überlegen sollen, in dem sie keine Konkurrenz haben, weil sie einen unfairen Vorteil haben. Thema ja. Plattformökonomie. Das war nur darauf bezogen. So, und das, was daraus gemacht wurde,
ist, ja auch logisch.
Ist halt Framing par excellence.
Ja.
Und nochmal, also um auf das Thema jetzt der letzten Tage, um das irgendwie abzuschließen, ich glaube, das war ganz wichtig und ich glaube, das Gesicht vieler hat sich gezeigt, wie sie mit einem normalen demokratischen Prozess umgehen. Und ich habe in den letzten Formaten, Folgen auch teilweise viel Kritik einstecken müssen dafür, dass ich den Grünen autokratische Züge unterstellt habe. Ich glaube, genau so verhalten sich Autokraten, wenn ihre Macht bröckelt. Ich glaube, das hat man deutlich gesehen. Die Schnappatmung und ein letzter Punkt noch, wenn du mir den erlaubst. Jetzt gibt's ja Mahnwachen gegen die CDU und die CDU wird jetzt auch als rechtsradikal und
da wird auch schon Verbot gefordert. Natürlich nicht offiziell, aber halt von manchen Stimmen. Ja.
Und als
das würde sicherlich alles besser machen.
Als die Nachkommen der NSDAP auch abgestempelt. Und das ist ja so ein Schnappatmungskomplex, den viele haben. Sobald jemand eine andere Meinung hat, so ein bisschen von der normalen Linie abdriftet, ist sofort 1933. Sofort. Ist sofort Holocaust, ist sofort Nazi, ist sofort Faschist. Und das hat natürlich, das klappt sehr gut, gerade in Deutschland. Am Ende des Tages ist es, und ich glaube, das merken jetzt auch immer mehr Menschen, ist es Hohn und Spott gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus damals. Wenn man den Menschen, die jetzt weit weg davon, irgendwie rechtsradikal zu sein, das immer unterstellt und immer wieder kommt mit, ihr seid Nazis, immer wieder in die Ecke drängt, dann verspottet man die Opfer des wahren Holocaust von damals. Und das finde ich ganz, 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 ganz ekelhaft. Das möchte ich an dieser Stelle noch sagen, weil da liegen Welten zwischen und das Leid, was damals den Leuten angetan wird, jetzt irgendwie auf die Neuzeit zu überstülpen, finde ich richtig, richtig abstoßend.
Ja, und du hast einen gefährlichen Effekt, also je öfter die Keule rausgeholt wird, umso schwächer ist sie dann natürlich, wenn man sie dann irgendwann mal braucht. Oder es gibt natürlich Leute, das kann man ja nicht wegdiskutieren, es gibt Leute, die sind natürlich gefährlich. Und genau die mache ich ja dadurch möglich, dass ich die jeden Tag 50 Mal raushole. Also das macht mir eher Angst, dass man dann dadurch, durch diese Overprotection, mir fällt jetzt gerade keine Überreaktion, wie auch immer, Übervorsicht.
Weil es mich auch vom Denken wieder entbindet.
Ja.
So, wenn ich mich empören darf und kann, muss ich nicht mehr nachdenken und muss mich nicht mehr inhaltlich damit auseinandersetzen. Und das ist ein Schema, was immer wieder leider zu tragen kommt.
Sehr spannend. Ich habe diese Woche gehört, Udo Di Fabio beim Steingart-Podcast. Da ging es auch kurz um das Thema Bürokratie, Regulierung und Co. Und das fand ich interessant, weil man hört ja sehr oft, das hast du bestimmt auch schon oft gehört, ja, Deutschland, das ist ja Wahnsinn. Wir haben 16 Bundesländer und alles 16 Mal. Und das ist der Grund, wenn man das alles zusammenlegen würde, könnte funktionieren, aber sehr spannend. Frankreich ist ja zentral organisiert und die haben pro Kopf mehr Beamte als wir. Also mehr Verwaltung. Das ist schon interessant, weil man denkt sich, es klingt ja total logisch. Klar, wenn man sich das vorstellt, 16 Mal, was heißt alles, aber vieles, 16 Ausführungen und dann hat wieder jeder eigene Sachen und dann müssen die wieder sich austauschen. Natürlich logisch eigentlich, dass man sagt, das ist ja völliger Wahnsinn. Also legen wir alles zusammen. Hätte ich jetzt auch spontan gesagt, klar, ist vernünftig. Vielleicht könnte man es, ich kann mir auch vorstellen, man könnte es wahrscheinlich auch vernünftig machen. Aber man sieht, zentral organisiert kann auch, was heißt daneben gehen, aber kann auch,
Das ist ja sogar,
muss nicht besser sein.
Das ist ja nicht nur politisch, das ist ja sogar auch betriebswirtschaftlich, ne? Also das, ich erinnere mich an so viele Kundengespräche. Sagen wir mal, du hast jetzt einen international tätigen Konzern, ne? Der hat viele Länder, wo der irgendwie aktiv ist und der hat da auch Büros und dann geht's um das Thema Marketing. So, dann gibt's eine Zentrale irgendwo und es gibt die ganzen Länder, die ihre Marketing-Teams haben. Jetzt entscheid mal, wer welche Kompetenzen hat. Das ist dann viel, viel kleiner. sogar. Aber selbst das ist super komplex, weil es, du wirst niemals davon entbunden werden, in die Details zu gehen. Okay, bei welcher Entscheidung hat wer den Hut auf? Und diese Frage, leite ich ein Unternehmen, ein internationales Unternehmen, zentral oder dezentral, jetzt im Bereich Marketing, aber auch in anderen Sachen, ist elementar für den Erfolg deiner Marketingaktivitäten. Und in der Politik ist es genauso. Ich meine, die Schweizer haben ja auch ihre Kantone. So.
Ja, klar.
So, es ist da zu sagen, okay, Föderalismus sucks oder Föderalismus is great, das ist viel zu einfach. Da muss man extremst in die Details gehen. Es ist ein super spannendes Thema.
Ja, das ist ein spannendes Thema, aber auf der einen Seite ist es natürlich befremdlich, wenn man sich jetzt denkt, okay, wir organisieren jetzt alles bis ins kleinste Detail, weil dann wird es ja gefühlt immer mehr, aber es funktioniert halt dann wahrscheinlich doch besser, weil die Leute vor Ort natürlich einfach viel, viel besser wissen, was Sache ist. Also wie will jetzt ein Beamter in Berlin über die Zustände im Bayerischen Wald vor Ort, wenn da ein Brunnen steht oder eine Straße gebaut wird, Bescheid wissen? Also klar, es ist schwierig, aber ich bin schon auch Fan davon, sowas dann
zum Beispiel,
vor Ort zu organisieren. Aber, guck mal, macht Beispiel, ja jeder Unternehmer auch. Also wir kriegen ja auch keine zentralen Vorgaben.
Zum Beispiel könnte man jetzt sagen, in der Politik, was sind so Dinge, die auf jeden Fall zentral entschieden werden sollten? Jetzt könnte man sagen, Steuern. Sonst wäre es unfair. In der Schweiz ist es anders. Und da, und da konkurrieren ja die Kantone mit ihren Steuersätzen.
Ja, das ist,
So, ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Anderes Thema, ich weiß gar nicht, ob es da Gegenbeispiel gibt, aber Verteidigung. Verteidigung würde ich jetzt erstmal so per se sagen, mach das mal lieber zentral. So, aber dann gibt es Dinge wie Mobilität, sonst was, ne, wo ich sage, okay, die Leute, die vor Ort sind, die haben wahrscheinlich einen besseren Einblick, wo die Buslinie langfahren sollte und wo nicht. Also das sind halt so echt Detailfragen am Ende des Tages.
Neulich kam ein interessanter Kommentar, der fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß gar nicht warum, aber da hat jemand geschrieben, und das fand ich interessant auf mehreren Ebenen, der hat geschrieben, ja, er kommt eher aus der Höfgen-Bubble und ich finde es erstmal cool, ich weiß nicht, ob er regelmäßig guckt, ob er jetzt auch das guckt oder hört, ich finde das erstmal cool, weil er könnte jetzt auch sagen, oh, die zwei, die wählen ja wahrscheinlich FDP und das oder sind so im Verdacht, typische FDP-Wähler zu sein und das ist ja schon mal ganz schrecklich. Ich bin ja quasi eher aus dem linken Lager oder wie auch immer. Finde ich erstmal cool, dass man dann trotzdem reinhört. Ich zum Beispiel, ich habe neulich auch ein Video mir von Maurice mal wieder reingezogen, als Interviewvorbereitung. Müssen wir jetzt ja nicht vertiefen, da kommt bald wahrscheinlich was Interessantes. Und ich finde das auch interessant, weil das sind schon manchmal so wichtige Sachen. Wir sind auch oft so in diesem Camp so nach dem Motto, ja, einfach die Steuern senken. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal auf die Menschen schaut, die weniger verdienen, die zahlen ja oft gar nicht so viel Steuern. Und da ist zum Beispiel die Belastung stark durch indirekte Steuern. Zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was man vielleicht manchmal übersieht, dass eben zum Beispiel eine Mehrwertsteuer dann viel härter reinschlägt als jetzt da zum Beispiel eine Einkommensteuer. Also das ist schon manchmal ganz gut, dass man da ein bisschen den Blick schärft. Und der Kommentar kam dann, um da zurückzukommen, von dem Herren, glaube ich, war es aus der Höfgen-Bubble, der meinte, ja, also wenn ihr mich überzeugen wollt, dann müsst ihr mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ihr diskutiert das immer so auf Kindergartenniveau, glaube ich, so nach dem Motto einfach. Aber ich finde das gut. Vielleicht ist das ein guter Einwand, eine gute Kritik, dass wir vielleicht manche Sachen mal, vielleicht setzen wir bei manchen Dingen zu viel voraus, dass man sagt, ja, okay, das wissen unsere Zuschauer schon und manche Sachen könnte man auch mal vertiefen. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt. Es ist ja gerade der Sinn der Sache, dass man manchmal auf Kindergartenniveau diskutiert, weil genau das ist ja eigentlich das Ding, wenn wir mal zu diesem schönen First Principle Thinking kommen. Ich habe ein Problem und dann frage ich mich, wie lösen wir dieses Problem? Und jetzt sind wir wieder bei diesem typischen deutschen Ding, das sagt mein Vater auch immer, ja, das ist ja alles viel zu kompliziert. Das kann man, und natürlich sind viele Dinge kompliziert, trotzdem, das ist auch eine Ausrede, um nämlich was zu tun, nämlich nichts zu ändern und auch, wir brauchen auch gar nicht drüber reden, weil es ist ja eh, es ist viel zu kompliziert und wir können es eh nicht ändern. Und dann ist ja da doch die EU. Und das finde ich, das ist ja, wenn ich auf diesem Niveau angekommen bin, da bin ich ja de facto im Endeffekt handlungsunfähig, beziehungsweise ich habe mich ja aufgegeben. Weil ich sage immer, können wir nichts ändern. Und es ist sehr viel zu kompliziert. Und dann ist ja die EU noch da. Und das finde ich schwierig, weil natürlich kann man nicht alles so umsetzen, wie wir das hier diskutieren. Das ist mir schon klar. Aber man muss doch Dinge mal einfach denken, beziehungsweise einfach mal sich die Frage stellen, warum machen wir das? Oder was ist unser Ziel? Was würden wir gerne erreichen? Wie kommen wir dahin? Und das, finde ich, ist so total abhanden gekommen, einfach mal Sachen einfach zu denken, straight zu denken. Weil ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, oder was heißt wir, viele, eigentlich nur die ganze Zeit Ausreden zu finden, warum man Dinge nicht machen kann, nicht machen muss, um dann einfach friedlich weiterschlafen zu können. Und das ist ja auch, was gerade für uns auch so wichtig ist, dass wir immer wieder, und ich glaube, das machen wir beide gut, immer wieder einfach mal eine Frage stellen, so nach dem Motto, warum machen wir eigentlich das? Warum machen wir eigentlich das? Kann das weg? Könnten wir das ganz anders machen? Oder kommt man manchmal zum Schluss und sagt, ja, nee, das ist gut, das lassen wir so. Oder das ist jetzt gerade nicht die oberste Priorität. Und manchmal denkt man sich auch, oh, warum machen wir das eigentlich? Und genau das ist es ja, dass man selber diese Flexibilität hat und einfach mal vielleicht auch Sachen ausspricht, auch mal laut denkt. Und dazu ist ja auch dieser Talk hier, dass man manchmal vielleicht auch, manchmal sind Ideen vielleicht auch bescheuert oder Schlussfolgerungen, aber manchmal kommt vielleicht auch was dabei raus, wo man sich denkt, wow, das war eigentlich richtig gut. Gerade dieses infantile Denken, das ist ja manchmal genau das, was so stark ist. Und da sind wir wieder bei Musk und Trump. Da muss man mittlerweile auch schon aufpassen, wenn man die zwei Namen überhaupt ausspricht, dass man dann, da kommt er schon, oh, hier willst du die jetzt, hier. Das finde ich auch immer so schwierig, dass man einfach Sachen gar nicht mehr voneinander trennen kann. Musk ist ja bekannt für dieses First Principle Thinking und den hat man ja früher auch für bescheuert erklärt, weil er eben auch gesagt hat, hier, ich will das machen. Und dann hieß er, das geht nicht. Wie geht's denn? Und das, finde ich, ist schon wichtig. Und damit wird man natürlich auch nicht alle Probleme lösen können, aber ich finde das gerade ja auch die Stärke hier dieses Talks, dass wir uns einfach fragen, warum machen wir das nicht so?
In der Startup-Welt gibt es ja diesen Ausdruck, was ist der schnellste Weg zum Geld? Und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen böse, aber wenn man sich überlegt, okay, was kann man machen, in welche Bereiche kann man gehen, dann tendieren wir häufig dazu, Dinge zu kompliziert zu machen. Und dann hilft es, sich einfach mal hinzusetzen, okay, was ist denn der schnellste Weg zum Geld? Und der schnellste Weg zum Geld ist meistens, was ist der schnellste Weg, ein Problem zu lösen für den Konsumenten? So, weil dann verdient man Geld. So könnte ja die Politik auch agieren, zu sagen, was ist der schnellste Weg zur Problemlösung? Jetzt haben wir natürlich als Startup, und wir wollen ja größer werden, hier nochmal, ne, ihr könnt euch bewerben, haben wir natürlich leicht reden, weil es gibt ja genug Studien, die den Small-Size-Effekt auch belegen, dass Unternehmen, die klein sind, natürlich den Vorteil haben, schneller zu agieren auf neue Dinge. Also klassisches Beispiel, wenn ich jetzt ein Softwarehersteller bin, riesengroß, ja, und dann kommt da irgendwie was Neues, irgendeine neue Technologie und ich möchte die machen, dann erlauben meine Kunden, die von mir höchste Qualität gewohnt sind, die erlauben mir keinen Fehler, weil sie von mir was anderes gewohnt sind. Wenn ich ein Startup bin und einfach reingehe, es einfach mache, dann ist den First Movern, die mein Produkt kaufen, denen ist das relativ egal. Die finden es spannend und mir werden viele, viele Fehler verziehen. Und dann ist es meistens so, dass wenn neue technologische Errungenschaften kommen oder irgendwas Disruptives da ist, kleine Unternehmen einen Vorteil haben. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert durch die Plattformökonomie und durch das Datending. Aber es ist so, dass wir jetzt noch an dem Punkt sind, wir sind klein, wir wachsen und wir können viele Dinge hinterfragen, wir können uns ausprobieren und wir sind das Schnellboot.
Wir sind ja auch keinem Rechenschaft schuldig, außer uns selber. Wir haben ja auch keinen Aufsichtsrat und keine Aktionäre und
das kommt noch alles hinzu, aber
die Presse kommentiert uns auch nicht.
Aber das ist erstmal zweitrangig. Jetzt, wenn ich das übertrage, wie man einen Start führt, ist es ja so, never change the running system. Und es hat ja auch was Schönes, wenn Dickschiffe, ja, in der Wirtschaft, die einfach konstant performen. Die haben nicht mehr die super Wachstumsraten, aber die sind einfach solide. Das ist eine geölte Maschine, das klappt. Das hat ja was Tolles an sich. Es ist ja cool, wenn es langweilig ist. So. Das Problem ist, was ist, wenn es nicht mehr läuft? Und da bin ich als Zahlenmensch, ja, den man ja irgendwie auch sein muss, wenn man zum Thema Aktien irgendwie viel gearbeitet hat und immer noch tut, dann muss ich mir in Deutschland die Zahlen nur ansehen. Und die Zahlen sagen, es läuft nicht in diesem Land.
Punkt. Ja, vor allem Autobauer sind das beste Beispiel. So. Wenn es dann eben mal an die Decke stößt, dann das umzudrehen, ist halt sehr, sehr schwierig.
Es läuft in verschiedenen Bereichen nicht. Wirtschaftlich, ne? Also ich möchte das jetzt nicht wieder hochbeten, aber schaut euch die Zahlen an. Es ist definitiv nicht gut. Auch das ganze Thema Kriminalitätsstatistiken in Bezug zu Migration, die sind deutlich, da kann man nicht interpretieren. Das ist so, wie es ist. Und dann zu sagen, ja, aber es war schon immer so und wir sind jetzt langsam, das können wir uns nicht leisten. Und da braucht es mehr Speedboote. Jetzt ist die Frage, wie erlangt so ein schwerer Tanker, wie erlangt er wieder den Speedboot-Charakter in gewissen Fragen? So, und da haben wir in Deutschland ein Riesenproblem, weil wir diese Regel ist Regel und nee, geht nicht Mentalität haben. Und deshalb glaube ich nochmal, das ist ein Switch, der hier stattfinden muss, nicht durch irgendwelche andere Gesetze. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lösung. Ich bin da relativ pessimistisch, was das angeht.
Ja, man sieht ja auch immer die schönen Beispiele. Ich finde, man sieht das auch immer am komplizierten Denken. Also wir haben ein Problem. Zum Beispiel, dass zu wenig investiert wird in Deutschland. Das ist mal ein Teilproblem des Ganzen. Dann, was machen wir? Man müsste sich ja eigentlich nur die Frage stellen, warum investieren Unternehmen zu wenig in Deutschland? Liegen zwei Gründe auf der Hand schon mal. Erstens, Energiekosten sind hoch. Also das betrifft jetzt natürlich nicht jedes Unternehmen, aber sicherlich einige. Die Energiekosten sind zu hoch. Und das zweite Problem, auch zum Beispiel die Arbeitskosten sind zu hoch. Sagen ja viele. Hat ja auch Allianz CEO Bethe schon oft gesagt, ja, wenn man sich das anschaut, also wenn das so weitergeht, dann wird man hier im Zweifel halt nicht den nächsten Arbeitsplatz aufbauen, sondern woanders.
Einfach
das sind
jetzt einmal, auch.
Ja, so. Genau. Das sind jetzt einmal zwei Beispiele. Und dann, was will ich? Ich will mehr Investitionen. Dann überlege ich mir, das ist jetzt typisch Politik, irgendeine Investitionsprämie, dass ich sage, wenn du das und das machst, dann bekommst du irgendwie eine Steuergutschrift oder irgendwas. Anstatt, dass ich einmal mal vorne hingehe und sage, was sind die Probleme? Ich spreche mit Unternehmen, ich kann ja auch nachfragen, ist ja kein Problem. Ich muss ja nicht mich ins Kämmerchen setzen und irgendwie da rumrätseln, sondern ich kann ja einfach mit sehr großen Unternehmen sprechen, die vielleicht sogar hier früher investiert haben und sage, warum investiert ihr nicht? Dann werde ich im Zweifel eine Antwort kriegen. Und dann werden sich die Unternehmen im Zweifel auch durchgerechnet haben, weil die machen das ja nicht aus Dummheit oder Bösartigkeit. Und dann schaue ich mir doch einfach die Probleme an und jetzt sagen wir, die Arbeitskosten, Energiekosten sind zu hoch, dann muss ich doch jetzt Speedboat-mäßig einfach sagen, wir müssen jetzt, scheißegal, notfalls nehmen wir dafür Schulden auf, zweckgebunden, müssen die irgendwie sehr schnell runterkriegen, damit investiert wird. Am besten gestern, am besten vor 5 oder 10 Jahren, aber der Zug ist eben abgefahren. Punkt könnte zum Beispiel auch natürlich noch die Infrastruktur sein. Auch da gibt's ja viele, viele Probleme oder Problemchen oder Bausteine. Und eigentlich, da sind wir wieder in der Theorie, eigentlich wäre es doch ganz einfach. Aber man hat das Gefühl, es kann gar keine einfachen Lösungen mehr geben. Es gibt dann irgendwelche Konstrukte, wo es dann heißt, ja, irgendwie, es gibt irgendwie irgendwas, aber dafür müssen wieder 20 oder 30 Bedingungen erfüllt sein.
Du hast die wichtigste Bedingung vergessen. Das ist die Einsicht der Leute, die das Sagen haben. Wenn ich in einem Unternehmen bin und merke, es klappt nicht, ne? Und der CEO das einsieht, dann kann man was tun. Normalerweise wird man es dann so machen, man kreiert ein Speedboat neben dem Dickschiff. Sagen wir mal, wir haben
ein Projekt. Du brauchst ja was nicht in der Struktur ist, also so. Im Endeffekt musst du was außerhalb der Struktur
machen. Das ist dann eigentlich immer die
machen.
Das ist die Champions League von Management, dass man dann sagt, okay, wer sind die Leute in meinem Unternehmen, die den Drive haben, die das Problem lösen können? Und die nimmst du dann raus für ein Side-Project auf dem Speedboat, was fast unbeachtet seine Bahn schwimmen kann, wo vor allen Dingen die Bedenkenträger keinen Einblick haben. Und dann lässt du die entwickeln. So ist eigentlich klassisch, wie man es machen sollte. Aber was ist, wenn der CEO von dem wir machen weiter so profitiert? Und dann sind wir bei der Politik.
CEOs profitieren leider auch teilweise.
Ja, richtig. Ja.
Da ist halt viel Substanz so. Da. Klar.
Und dann könnt ihr euch die letzten Folgen ansehen und dann wisst ihr, was ich da meine. Aber wenn die Entscheidungsträger in der Politik von dem, wir machen weiter so, profitieren von diesem System, dann wird es auch keine Änderung geben, weil sie dagegen ja vorgehen. Sie wollen es ja am Ende nicht.
Ja, aber ich glaube auch, man muss auch mal einfach sagen, die Leute, man schimpft immer auf die Politiker oder auf die Chefs. Ja, natürlich, klar, die tragen auch die Verantwortung und ich finde, da muss auch mehr Verantwortung gezeigt werden. Aber wir haben das ja selber erlebt. Wir waren ja auch Corporate. Wir waren auch in einem Unternehmen. Man muss doch auch mal eins sagen. Und das gilt jetzt für Bürger und Mitarbeiter. Man ist doch auch selbst mitverantwortlich. Wenn ich als Mitarbeiter ein fauler Hund bin und schaue im Endeffekt nur auf den anderen faulen Hund und sage, der faule Hund, ich soll Freitagnachmittag, ich soll bis 16 Uhr arbeiten. Dann will ich aber, das haben wir beide schon erlebt, dann will ich aber einen Ausgleichstag, oder Ausgleichsvormittag. Solche Sachen, haben wir beide schon erlebt. Oder war es Freitag 17 Uhr, weiß ich nicht. Also Freitag bis, nicht bis 21 oder 22, sondern Freitagnachmittag, wo halt Usus war, dass da nicht mal jeder arbeitet, dann will ich erstmal eine Gegenleistung dafür. Also wenn ich so eine Arbeitsmoral an den Tag lege, dann kann ich auch am Ende nicht sagen, okay, wenn der Laden scheiße läuft, dann ist nur der Chef schuld. Also ich glaube, jeder muss auch mal ein bisschen selber Verantwortung tragen. Da fällt mir jetzt ein schönes Beispiel ein. Man sagt ja immer, ey, reg dich nicht über die Kleinigkeiten auf. Ich finde aber, dass sehr, sehr viele millionenfache Kleinigkeiten dann auch ein Problem sind. Du hast es vorhin mit der Drohne beschrieben. Ich hatte jetzt vor 2 Wochen Folgendes. Ich habe bei meiner PKV Belege, Rechnungen eingereicht und dann wurde eine, hat er halt nicht übernommen. Dann rufe ich da an, frage, muss ich jetzt mal sagen, ja, war sehr kompetent. Dann hieß es, ja, der kann nicht übernommen werden, weil da waren sie noch nicht versichert. Ja, spinn ich? War im November oder was? Vor ein paar Monaten. Ich bin bei Ihnen seit 3 Jahren oder was? 3, 4 Jahre, was weiß ich. Schon auf jeden Fall deutlich länger. Dann, ja, auf der Rechnung steht 2021. So, nicht, schaue ich dann danach. Und dann standen auf dieser Rechnung 3 verschiedene Daten drauf. Also vorne war einmal das Richtige, 2 Seiten und auf der Rückseite war 2-mal falsches Datum. Und es war nicht ein Tippfehler, dass man sagt, weißt du, dass eine Zahl verrutscht ist, sondern es war einfach ein absolutes Fantasiedatum. Es war ein anderer Tag, ein anderer Monat und 2021. Jetzt haben wir 2 Probleme. Erstens habe ich dann gesagt, vorne steht doch das richtige Datum und es ist ja offensichtlich, dass es da war. Ja, tut mir leid, müssen Sie eine neue Rechnung beantragen. Tut mir leid. Also, das ist doch Irrsinn. Also, gut, dann kann der im Endeffekt auch wieder nichts dafür, weil der kriegt dann wahrscheinlich wieder Probleme mit einem anderen, wenn er sagt, ja, passt schon. Im Endeffekt schwierig. Da frage ich mich, wie kann denn sowas passieren? Vor allem, solche Rechnungen werden doch auch in irgendeinem System angelegt. Wenn da einmal das Datum richtig ist, dann müsste das doch hinten eigentlich schon mal automatisch übernehmen. Gut, weiß ich nicht, vielleicht bin ich zu naiv. Und wie kommt's dazu, dass ein Datum wirklich so komplett falsch ist? Und das meine ich, solche Dummheiten passieren jeden Tag millionenfach. Und was das alles Zeit kostet, das muss man sich auch mal vor. Und es hat, natürlich macht jeder Fehler, das ist klar. Aber trotzdem, es hat jeder auch, und auch wenn es noch so einfache Arbeiten sind, jeder hat ja auch irgendwie eine Mitverantwortung. Und als Bürger habe ich auch eine Mitverantwortung, dass ich einfach nicht sage, ja, mir ist alles scheißegal und dieses passt schon. Also was heißt Verantwortung? Jeder muss das selber entscheiden, aber ich will damit nur sagen, man kann auch nicht immer so sagen, hier, der eine ist schuld, weil das finde ich auch zu billig.
Ja, aber schau mal, du hast natürlich recht, Eigenverantwortung, ich meine, das sind ja Werte, für die wir stehen. Ich als Chef, um bei deinem Unternehmensbeispiel zu bleiben, mit den Leuten, die am Freitag bis 12 Uhr nur arbeiten wollen, ist es
13 Uhr.
Es ist meine Verantwortung, ein System zu schaffen, in dem das nicht vorkommt. Wenn ich ein System habe, wo Faulheit incentiviert wird, weil es nicht bestraft wird, dann kriege ich genau
das. Stimmt, das ist schlechte Führung dann so. Natürlich auch.
Klar. Und das ist genauso wie politisch. Wenn ich wirtschaftlich, es ist ja alles über wirtschaftliche Anreize. Darüber kann ich ja die Bevölkerung steuern. Sind wir mal ehrlich. Und ich schau dir das an. Wo wir da im europäischen Vergleich stehen mit Einwanderern, Arbeitsmarkt. So, wenn ich mir die Zahlen ansehe, auch da wieder, es sind nur Zahlen, es sind null Interpretationsspielraum meinerseits, dann haben wir die falschen Anreize. Dann haben wir ein System geschaffen, ja, wo wir sagen, okay, da ist was schiefgelaufen. Und das ist meine Verantwortung als Entscheidungsträger. Und die ist mangelhaft.
Naja, also ich glaube, der Fokus, gut, da sind wir uns, glaube ich, einig und die meisten Zuschauer, Zuhörer auch, dass mehr Fokus, mehr Anreiz für Leistung, das schadet nicht. Ja. Und ich glaube, auch noch ein wichtiger Punkt, was du vorher angesprochen hast, dass man muss im Endeffekt schon fast die Regeln brechen, denn ich habe das ja auch selber erlebt, wenn man quasi ein Startup in einem Unternehmen gründet oder wie man es auch immer nennen will, also wenn man quasi ein Projekt hat oder ein kleines Teil-Startup, im Endeffekt, wenn du dich an die Regeln hältst des Konzerns, dann brauchst du gar nicht anfangen. Also im Endeffekt, du musst auf Datenschutz, Vorschriften, Kompetenzen, Zuständigkeiten, darf ich das? Im Endeffekt musst du das alles ignorieren, sonst kannst du es vergessen. Ja. Also es klingt zwar schwierig, aber du musst im Endeffekt die Regeln brechen oder ignorieren.
Wer sich noch nie mit seiner Compliance-Abteilung gestritten hat, ist ein Lappen.
Ja, ja, und es geht auch gar nicht. Also es geht schon, aber es ist halt dann schwierig.
Ja. Es ist jetzt, ich glaube, das wurde in dem Talk gut deutlich, man kann vieles aus der Betriebswirtschaftslehre auch auf die Volkswirtschaftslehre und auf die Politik quasi größer projizieren, weil es sind häufig die kleinen Dinge, die findet man auch im Großen. Und ja, mir haben die letzten Tage wieder gezeigt, dass es da echt, ja, dass wir Probleme haben, über die ich mich eigentlich gar nicht so aufregen will, aber irgendwie catcht es mich jedes Mal neu. Ich habe zu dem Thema Eigeninitiative und sonst was, habe ich echt einen coolen Artikel gefunden. Ein Gastbeitrag von einem Psychologen, der ein Phänomen beobachtet hat. Das will ich noch ganz kurz sagen. Weißt du, wie viele Leute mittlerweile in Deutschland durch die theoretische Führerscheinprüfung fallen? Wie viel Prozent?
38?
50%.
Oh, wow.
Das ist deutlich gestiegen. Also wir sind auf dem absoluten Maximum. Also 50% der Fahrschüler fallen mittlerweile durch die theoretische Prüfung. Und wir alle wissen, was bei der theoretischen Prüfung wichtig ist. Nur eine Sache, sich hinsetzen und auswendig lernen.
Also ich sag mal, wenn du jetzt nicht stark eingeschränkt bist und dich zumindest 3-4 Stunden damit beschäftigst, dann solltest du es schaffen.
Und auch erzählt ja auch noch weitere 50% Studien.
50%. Früher war das, also da war das, das weiß ich noch, schon peinlich, ja. Höchst peinlich und auch unwahrscheinlich, da durchzufahren.
Weitere Studien, die IGLU-Studie. 25% der Kinder können nach der Grundschule weder richtig lesen noch schreiben. Die Leistung in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen ist seit über 10 Jahren im Sinkflug laut PISA-Studie. Also überall, wo man sieht, sinkt unser Leistungsniveau, gerade bei den Jugendlichen. Rapide, nicht nur bisschen. Das ist ein Phänomen, was flächendeckend ist in den letzten Jahren. Aber siehe da, bundesweit machen 30% der Abiturienten mittlerweile ein 1er-Abi. Die Zahl hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Also ist unfassbar. Ihr könnt dazu Statistiken lesen. In allen Bundesländern die Zahl der 1er-Abiturienten geht rapide nach oben. Jetzt fragt man sich, wie kann es sein? Also in allen Statistiken zum Thema kognitive Fähigkeiten rasseln wir im internationalen Vergleich massivst ab. Aber wir haben immer mehr 1er-Abiturienten. Wie kann das sein?
Ich habe neulich auch gehört, die Forderung, es gibt ja viele, die schaffen gar keinen Schulabschluss, dann muss man das irgendwie leichter machen. Ja, das löst natürlich das Problem. Dann hast du halt einen Deppen mit, ob du jetzt einen Deppen ohne hast oder mit Abschluss, das ist unterm Strich auch wurscht.
So, also meine Generation und auch gerade so die, das ist dann eher der linke Bereich, der politische Bereich, haben es wirklich extremst gut geschafft, die Latte, ja, an Mindeststandards sehr weit nach unten zu senken. Sehr, sehr weit nach oben.
Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Also das wäre mal sehr interessant. Ich weiß nicht, mit wem man da am besten spricht. Mit einem Bildungsforscher, Psychologen. Müssen wir mal gucken, da gibt's sicherlich interessante Leute. Ich kann es mir logisch nicht erklären. Also die einzig logische Erklärung, die ich habe, ist, oder zwei, es gibt zu viel Ablenkung mittlerweile. Also dieses Problem, ich nehme mein Smartphone in die Hand und habe so viel dämliche Bespaßung, wie das früher eben nicht möglich war. Ich meine, früher gab es Fernsehen, das war auch schon, aber gut, dann hast du den Fernseher eingeschaltet und dann kam halt im Zweifel vielleicht nichts, dann hast du ihn wieder ausgeschaltet, dann bist du doch lieber raus zum Spielen. Also du hast ja wirklich heutzutage rund um die Uhr, hast du im Endeffekt grenzenlosen Bullshit zur Verfügung. Also das ist eine Sache. Dann die Aufmerksamkeitsspanne, dass eben alles quasi mehr getrimmt ist auf kürzer, schneller. Das ist noch eine zweite Erklärung. Aber trotzdem, ich kann es mir trotz dieser zwei Sachen irgendwie nicht erklären, denn Bildung war noch nie so einfach und so günstig, weil wir haben ja das Problem und das sehe ich auch, wenn ich jetzt in, einer Familie aufwachse, wo man jeden Euro umdrehen muss, dann sind nicht pro Monat 10 Bücher drin, dann ist kein Nachhilfelehrer drin, das ist klar und dann sind vielleicht die Eltern auch nicht so gebildet und können mir dann vielleicht auch nicht die können dann kein Französisch, kein Englisch, sind nicht gut in Mathe, die können mir dann auch nicht helfen. Aber heutzutage ist ja dieser Faktor abgeschwächt, denn ich kann heute, wenn ich Internetzugang habe, gibt es eigentlich alles
kostenlos. Ja, und das sind ja flächendeckende Zahlen auch, sind ja nicht nur.
Ja, also es gibt alles eigentlich kostenlos. Wenn ich mir das jetzt anschaue mit zum Beispiel ChatGPT oder YouTube, ich kann mir heutzutage, Früher habe ich einen Nachhilfelehrer gebraucht, der kostet Geld. Heute kann ich mir eigentlich alles kostenlos erklären lassen. Kann es mir notfalls 20 Mal erklären lassen. Nachhilfelehrer kann ich nicht jetzt 10 Stunden pro Tag buchen. Ich kann mir von ChatGPT Sachen nochmal wirklich erklären lassen, dass ich sage, erklär mir das bitte wie einem 10-Jährigen. Ich kann es mir 10 Mal verschieden erklären lassen. Also das sind alles Sachen, also es ist günstig, es ist einfacher, es ist dauernd zugänglich. Also theoretisch müsste die Bildung eigentlich, also sie kann zumindest eigentlich nicht schlechter geworden sein. Ich verstehe es wirklich nicht.
Ich habe vielleicht einen Ansatz, vielleicht inspiriert er dich. Ich glaube, auch da wieder zum Thema System und Anreize, wir haben den Kindern, den Jugendlichen den Anreiz genommen, sich zu verbessern, weil alle nur noch die Gewinner sind.
Ja.
Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, gut, die war sehr sportlich getrieben, aber auch in der Schule, wann habe ich mich verbessert, wann habe ich an mir gearbeitet, wenn ich Misserfolg hatte? Das hat mich motiviert. So, nächstes Mal will ich es besser haben. Aber weil wir die Erwartungen so weit nach unten geschraubt haben und alle zu Gewinnern machen wollen, habe ich das ja nicht mehr. Wenn ich schon der Gewinner bin, warum soll ich mich noch weiter verbessern?
Nee, aber ich glaube, das würde ich so pauschal nicht sagen. Ich glaube, das Problem ist, alle zu Gewinnern machen, ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Das Problem ist nur, ich kann nicht sagen, ihr seid alle Gewinner. Sondern das zeigt zum Beispiel Finnland sehr schön. Die sind ein bisschen zurückgefallen, aber die waren immer sehr, sehr stark. Und da geht's sehr stark darauf, sozusagen individuell, dass ich mir anschaue, zum Beispiel der eine ist gut in Mathe, der andere ist gut in Sport. Jetzt könnte ich ja sagen, ja okay, hier ist quasi die Benchmark und die müsst ihr alle erreichen. Wer schlechter ist, ist ein Versager und hier ist das. Und jetzt kann ich natürlich auch entweder so machen oder ich sag, die Benchmark wird so abgesenkt und es ist egal, was ihr macht, ihr seid alle Gewinner. Das ist natürlich beides nicht optimal. Also es ist natürlich besser zu sagen, ich nehme die Benchmark hoch, dann fallen halt ein paar durch. Aber vielleicht ist dann der Druck höher, dass sie dann hochziehen. Aber noch besser ist es ja, wenn ich mir anschaue, okay, wie kriege ich eigentlich alle hoch, aber vielleicht ein bisschen, der eine ist halt da stärker, der andere ist ja da stärker. Das ist ja auch sinnvoll. Wir brauchen ja auch verschiedene Qualifikationen. Also ich glaube, der Ansatz, dass ich sage, alle sind Gewinner, ist richtig. Aber ich kann natürlich nicht sagen, du bist ein Gewinner einfach per se. Also das ist ja der falsche Ansatz. Das ist sagen so, ja, egal wie faul oder wie schlecht du bist.
Du bist ein Gewinner, wenn du dich verbesserst. Okay, das finde ich auch.
Und es ist dann im Endeffekt wurscht, wo du dich verbesserst. Du bist ein Gewinner, wenn du quasi irgendwo gut bist. Und dann muss ich, aber trotzdem, dann muss ich ja auch da mich in diesem Bereich verbessern. Ich kann ja nicht sagen so, du bist Gewinner, auch wenn du den ganzen Tag 50 Stunden auf TikTok hängst.
Aber das haben wir.
Und das ist sicherlich schon.
Weißt du, das ist dann jetzt kann man einem Stammtisch wieder unterstellen, aber das ist ja nur ein Auswuchs dessen. Thema Bundesjugendspiele, sagt er auch. Ganz ehrlich, es ist wichtig für die Entwicklung zu sehen, dass andere in gewissen Bereichen besser sind. Das ist einfach wichtig für die Entwicklung. Und wenn wir das gar nicht mehr haben und wir alle nur noch die Ehrenurkunde bekommen, weil wir alle irgendwie toll und super sind, warum sollte ich mich dann verbessern? Warum sollte ich dann von der Couch aufstehen?
So, genau, es ist ja, glaube ich, wichtig, dass ich sage, entweder, dass ich das Ansporn sehe, dass ich sage, okay, vielleicht kann ich mich da auch verbessern, aber ich finde, es muss dann auch nicht, dann bin ich halt in dem Bereich schlechter, dafür bin ich halt in einem anderen besser. Also ich finde, aber die Lösung des Problems ist ja nicht, dass ich sage, so, ich senke das jetzt hier alles, also wir sind alle in gefühlt allem schlecht, also das ist halt, ja.
Die Leute können es nicht mehr ertragen, dass einige das Rampenlicht haben, dann soll es lieber keiner mehr bekommen. Und das ist ein großes, großes Problem. Und auch da wieder vom Kleinen, ne? Also Bildung, Schule zu ganz, ganz großen politischen Themen, die wir haben, haben wir es exakt gleich, leider. Das ist irgendwie nicht die Form der Gesellschaft, die ich mir wünsche. Und ich sag nicht, also ich bin dagegen, dass Lehrer die Schüler schlagen und so. Also, ne, also da bin ich ganz weit weg von.
Du Lappen.
Aber das ist echt etwas, was mich beschäftigt. Das ist auch etwas, und dann können wir es auch, glaube ich, bald lassen. Es ist ja jetzt, ich bin ja jetzt auch in einem Alter, so langsam, also ich will jetzt nicht erst in 10 Jahren Kinder kriegen. Also schon jetzt irgendwann dann mal.
Du bist jemand, der machst so Hauslehre, du unterrichtest selber.
Ja, du sagst das jetzt mit einem suffisanten Unterton. Ich habe irgendwie Sorge. Die Kinder, also wenn ich dann jetzt Kinder habe, die auf in diese Gesellschaft zu lassen, so in die Schule, weil ich glaube einfach, dass ich krasse Konflikte mit den Lehrern haben werde.
Also, ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Weil ich, also jetzt die Leute denken, ich würde dann meine Kinder schlagen oder so. Nein, also nein, ganz bestimmt nicht. Aber wenn ich so sehe, ich habe ja eine kleine Cousine und ich war auf einem Schuhkonzert von denen vor ein paar Monaten.
Schuhkonzert mit zwei Fäuste in der Tasche.
Nein, das ist so eine Musikschule. Und da hat jede Klasse, dann siehst du jetzt in der dritten Klasse oder vierten Klasse.
Was spielt sie denn?
Geige.
Ah, das war cool.
So, aber Geige ist das Problem, wenn man Geige nicht kann, dann ist es halt sehr schrecklich. So, aber das war alles in Ordnung.
Ich bin sehr unmusikalisch, ich kann da nichts beitragen.
Ich auch nicht, aber das sind Kiddies. Aber für mich ging es auch nicht, wir waren dann dort in der Turnhalle, ne, und da waren alle Schüler und die Eltern und mir ging es nicht um die Musik, das war mir egal. Ich wollte sehen, wie die Eltern so in Münster, ne, auch jeder, der Münster kennt, weiß, wie das da so ist. Also es ist Ponyhof, so. Wie die mit ihren Kindern umgehen, so. Und die Lehrer, ich sehe mich da nicht. Ehrlich nicht.
Das ist, meinst du so wolkenweich und alles?
Ja, ja. Ich.
Ja, man muss halt die Mischung finden. Also ich glaube, es ist quasi dieses zu viel Druck ist nichts, aber natürlich, du kannst natürlich auch nicht, wenn alles scheiße ist, kannst du auch nicht sagen, oh ja. Ich meine, man muss, ich glaube, wichtig ist halt, sind wir wieder bei dem freundlich und höflich. Ich glaube, höflich ist, vielleicht in manchen Momenten ist es auch gut, höflich zu sein, wenn es jemandem schlecht geht und man dann noch draufhauen, ist vielleicht nicht das Richtige, aber trotzdem, ich glaube, auch mit Kindern ist wahrscheinlich die beste Lösung, dass man freundlich ist, dass man ihnen ja Selbstbewusstsein gibt und dass man ihnen dieses Gefühl gibt, sie können alles schaffen, aber wenn eben etwas mal schlecht ist, dass man dann auch mal sagt, so, freundlich, mach's vielleicht anders oder das ist jetzt nicht so gut. Also Kinder quasi so nach dem Motto, es ist egal, was du machst, du machst das immer richtig und du schaust dabei zu, wie jemand Schwachsinn macht oder etwas eben sehr, sehr schlecht macht, weiß ich nicht, ob das optimal ist. Also ich glaube, man muss da halt eine gute Mischung finden.
Ich finde es schön, wenn man seine Kinder so erziehen kann, dass man denen beibringt, du kannst wirklich alles schaffen, wenn du halt Gas gibst. Ich finde das so, aber du musst auch Gas geben. So, weil ich glaube, dass meine, also ich hoffe und ich glaube, das wird so sein, dass meine Kinder, denen wird es dann nichts fehlen. So, aber ich will halt trotzdem, dass die einen Drive entwickeln und gut, die Alternative ist natürlich, ich hätte das niemals für Möglichkeiten, aber man könnte ja sagen, okay, dann geht man auf die Privatschule. Aber für mich, ich sag das bis heute, war das einer der größten Geschenke, dass ich halt immer in sau-heterogenen Kulturkreisen groß geworden bin. Ne? Also ich hatte das immer erzählt, ich war in der Grundschule in der I-Klasse. I steht für Integration. Also es wurden einfach alle Ausländer.
Nicht für intelligent.
Nee. es wurden alle Ausländer, also wir hatten damals Flüchtlingsheim in Telgte, das wurde da irgendwie neu gebaut, so Container. Und alle Ausländer von da wurden einfach in eine Klasse gepackt. Ich weiß bis heute.
Aber du bist ja offiziell gar kein Ausländer.
Es waren noch ein paar Deutsche in der Klasse. Aber es wurden halt irgendwie, weiß ich, es waren 12, 14 Ausländer wurden da reingepackt und dann halt mit Deutschen aufgefüllt. Und die anderen Klassen waren halt wirklich alles Deutsch. So. Da war kein Ausländer in den anderen. Und ich war halt in der I-Klasse. Ich weiß, das kann Zufall gewesen sein, weil ich habe ja einen deutschen Pass.
Das ist ja auch schon eine völlig irre Vorgehensweise, dass man das so trennt.
Aber es war halt, das war damals so. Aber das war gut. Und ich will, weil ich Schule, ganz ehrlich, die Dinge, die Kinder beigebracht bekommen, ja, lesen, rechnen, alles schön und gut. Aber für mich ist die Schule ein Ort, wo sie lernen, sich in einem sozialen Gefüge eine Rolle zu finden. Und dass ich möchte nicht, dass meine Kinder in einem sozialen Gefüge groß werden, sozialisiert werden, wo nur reiche Schnösel sind. Habe ich keinen Bock drauf. Die sollen alles sehen. Die sollen alles auch erleben und die sollen auch vom Ali aufs Maul kriegen. Ernsthaft. Ich will das.
Nee, das lernt man aus, sich durchzusetzen. Zum Beispiel die beste Schule war bei mir, glaube ich, Fußballverein. Da lernst du wirklich, kommen auch alle zusammen und da lernst du auch einfach, da musst du dich halt durchsetzen.
So. Die sollen nicht aufs Maul kriegen. Nicht jetzt wieder falsch interpretieren. Aber das ist einfach wichtig.
Du wirst Boxtraining geben, schon mit Dreijährigen. Aber so, komm, verteidig dich.
Ich auf diesen staatlichen Schulen, wenn ich sehe die Lehrer und so die Eltern, ich sehe mich da einfach nicht. Und ja, das ist jetzt so ein Thema, was ich gerade
irgendwie. Sehe schon, Herr Krieger, bitte Anruf. Ihr Sohn hat heute wieder einen Straight Uppercut.
Stell dir mal vor, mich beim Elternsprecher.
Ihr Sohn hat heute einen Vortrag über Brock Lesnar und wie heißt es, das Cage Fighting, wie heißt es denn? UFC hat einen Vortrag über UFC und Uppercuts gehalten.
Stell dir mal vor,
Roundhouse ich beim Elternabend. Kicks.
Das ist, meine Freundin, boah, die wird sich schämen für mich. Das ist wirklich.
Nee. Ich glaube, ich, also Naja, ich glaube, so Elternabend, da musst du dir wirklich so, da muss man wirklich so den Flachmann mitnehmen und sich da, glaube ich, so einen reinzwitschern. Aber ich glaube, ich nüchtern würde ich das nicht. Ich glaube, ich müsste, also entweder fände ich sehr, sehr lustig oder ich müsste mich sehr, sehr aufregen. Man kennt ja auch von früher noch, als mein Kind war, so, es gibt ja auch so die klassischen Eltern. Es sind natürlich die schrecklichsten Eltern sind ja die, die sich am wichtigsten machen. Also das ist ja sowieso so. Das war ja früher auch schon so. Wirklich die allergrößten Nervensägen, das sind ja dann die, also mein Vater war da, glaube ich, eh selten, da hatte er auch keinen Bock. Und meine Mutter, die war, glaube ich, jemand, der hat sich da zurückgehalten, die hat nur immer erzählt, so, ah, hier, da gab's ja schon dann so die zwei, drei, die jeder kannte und jeder hat quasi die Augen verdreht. Das ist ja auch meistens das Amüsante, dass die meistens die größten Affen haben dann natürlich, die haben natürlich am meisten zu sagen. Also ich schon anstrengend.
Ich sehe das.
Er kennt ja auch so den Typ so beim Elternabend. Das ist ja auch schon, das ist wie Gewerkschafter. Das ist auch so ein, jeder, wenn Gewerkschafter hört, hat einen Typen im Kopf und die sind sich meistens sehr, sehr ähnlich.
Naja.
Das ist halt einfach so ein gewisser Menschenschlag. Noch spannend diese Woche das KI-Thema, da bin ich jetzt echt gespannt. Am Montag war ja große Aufruhr, DeepSeek, um Gottes Willen, jetzt hier große Revolution. Da finde ich auch wieder sehr schön, die Leute bei uns haben ja in Deutschland sehr gerne Datenschutzbedenken. Chinesisches KI-Tool, wo keiner erstmal genau weiß, wo kommt das eigentlich her. Natürlich wird das sofort downgeloadet. Ja, ich brauch's jetzt nicht. Also man sieht ja, das ist ja eine Propagandamaschine vom Feinsten. Das ist ja sehr amüsant, wenn man sieht, was DeepSeek quasi, wenn man gewisse Fragen stellt, China-kritische Fragen, gibt's da natürlich nicht, übersteigt natürlich den Horizont. Also das ist schon, naja, ich glaube, DeepSeek wird die Welt nicht erobern, aber ich glaube, es ist sogar für KI wird's spannend, wenn jetzt das sozusagen Commodity langsam wird. Also wenn man sieht, es kann jetzt nicht nur OpenAI, es kann nicht nur Google mit 50 Milliarden pro Jahr, sondern es kann vielleicht auch eine Pommesbude oder man kann es auch mit weniger schaffen, vielleicht sogar dann auch mit den schwächeren Chips von Nvidia. Ja, spannend. Ich glaube, dass das KI-Thema erst so richtig, da wird sehr viel Mist kommen. Das wird jetzt, das glaube ich, wird eine spannende Entwicklung. Auf der einen Seite wird das jetzt sehr, sehr viel Mist befeuern. Es wird jetzt jede Woche, wird einer ums Eck kommen und sagen, ah, ich habe aber noch eine überlegnere KI. Alibaba kam jetzt auch noch ums Eck. Also jeder hat jetzt komischerweise, hatte eine überlegene KI in der Schublade und die kommt jetzt raus. Das, glaube ich, wird jetzt anstrengend und nervig. Viel Mist wird da kommen. Aber ich glaube auch, dass diese Entwicklung eigentlich erst richtig losgeht.
Jetzt wurde es gesagt, jeder bringt seine eigene KI raus. Wir haben ja auch eine eigene KI bei Beating Beta, unseren Stockpicker. Ganz kurz nochmal, was das macht. Also unser Modell analysiert halt und bringt immer montags eine Liste mit den Top 20 Outperformern, also Likelihood, also die die größte Wahrscheinlichkeit haben, outzuperformen in der kommenden Woche und die größte Wahrscheinlichkeit haben, underzuperformen. Und ich erinnere mich, in der Woche, bevor Nvidia so abgestürzt wird, kam die neue Liste raus.
95% Signalstärke.
Und da war eine Aktie ganz, 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 ganz weit oben mit großem Abstand und das war Nvidia. Und ich weiß noch, dass Mario dann sagte, zu Recht auch, boah, Sinan, jetzt ist da Nvidia oben, wie kann das sein und so. Und ich habe dann auch gesagt, so, ja, aber es ist halt, es ist die KI.
Und Palantir war, glaube ich, auf Platz 3 mit 65% Signalstärke. So. Und die sind ja letzte Woche gut gelaufen. Ja.
Und wenn,
Palantir vor allem.
So, und wenn dann, so, das zieht man dann durch. Und was ist passiert?
Ja, vielleicht hat sich da, also DeepSeek kam ja nicht aus dem Nichts. Also das muss man auch sagen, dass Insider wussten das letztes Jahr schon. Vor 2-3 Wochen kam das langsam in die Medien. Es ist dann immer interessant, dass da auf einmal irgendwann kommt dann so ein Punkt, wo es dann alle so sagen, wow, das war ja dann so Sonntag, Montag. So 2 Wochen davor war das eigentlich schon so, sag ich mal, in der Presse präsenter. Und vielleicht sind da, vielleicht hat die KI da auch schon gemerkt, vielleicht sind so ein bisschen die Gewinnerwartungen so ein bisschen da nach unten korrigiert worden, die ja schon luftig sind. Ja, spannende Sache auf jeden Fall.
Da lagen wir auf jeden Fall, oder unsere KI, goldrichtig.
So. Hätten wir mal shorten sollen mit 5 Millionen.
Habe ich
vielleicht. Um deinen Home-Unterricht, dein Home-Klassenzimmer einzurichten. Nee,
ich wäre ein schlechter Lehrer, ich habe keine Geduld. Lehrer, nee.
Ja, ich glaube, Lehrer an sich würde mir Spaß machen, aber ich glaube, ich würde auch dieses, das ist so ein bisschen wie Politik, ich glaube, ich würde auch dieses Umfeld nicht ertragen und ich will gar nicht wissen, so früher gab es ja noch Lehrpläne, die sind sicherlich eher strikter geworden, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, so diese Lehrpläne und so dieses ganze, dieser Lehrerzimmermuff, der würde mir, glaube ich, richtig, das würde mir richtig auf die Nerven gehen.
Das werde ich machen, also wenn ich finanziell durch sein sollte in 3 Monaten, ich möchte so Quereinstieg und so AGs leiten oder so Klassen leiten in so richtig, richtig Brennpunktschulen. Ich glaube, das könnte ich gut.
Ja.
Weil ich sag das ja immer wieder, ich meine, mit einer großen türkischen Familie hat man auch so ein paar Hayopais als Cousins. Wenn dann die Mathelehrerin Susi versucht mit ihrem pädagogischen Ding da, das klappt halt nicht. Es klappt
Susi
halt.
Muss halt mal den Uppercut
also,
auspacken.
Nee, ja, das also, aber das wird so nix.
Uppercut Susi.
Das wird doch in 10 Jahren nix.
Wird das so.
Naja.
Leute, ich hoffe, wir haben euch unterhalten, inspiriert, wie auch immer.
Bewerbt euch bei uns,
gebt uns 5 Sterne, wenn ihr den Podcast hört, abonniert den Kanal, wenn ihr YouTube schaut, empfehlt es gerne euren Freunden, kommentiert auch gerne und Daumen nach oben, freut uns natürlich auch. Danke euch fürs Zuschauen, Zuhören und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.